Ich habe eine GmbH in Deutschland. Ich will gerne auswandern. Kann ich auswandern und meine GmbH behalten oder muss ich dann alles liquidieren, verkaufen oder sonst wie platt machen? Wie ist das?
Ich würde es aber niemals so gestalten. Grenzüberschreitende Betriebsstätten sind der Teufel.
Ich sitze hier in Zypern am Strand und gucke mal mit dem Fernglas rüber, ob auch alles läuft, aber sonst mache ich nichts.
Genau das macht Apple. Genau so verkauft Apple seine Handys in Deutschland. Mit so einer Gesellschaft. Es kommt wirklich darauf an, wie viel Geld du schon verdient hast. Ab 8-stelligen Umsätzen, wenn die Unternehmer ab 5 Millionen, vielleicht sogar 10 Millionen Vermögen haben, dann ist es den Steuern egal.
Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben drei große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst.
Hallo Michael.
Servus Florian.
Ich habe eine GmbH in Deutschland. Ich will gerne auswandern. Kann ich auswandern und meine GmbH behalten oder muss ich dann alles liquidieren, verkaufen oder sonst wie platt machen? Wie ist das?
Absolut. Du kannst deine GmbH behalten. Das macht in bestimmten Fällen ja auch absolut Sinn, wenn du Mitarbeiter in Deutschland hast, ein größeres Team, wenn du eine Produktionsstätte hast, ein Büro, ansprechbar für deine Kunden sein musst, vor Ort Veranstaltungen machst, dann macht es super Sinn, deine GmbH zu behalten. Du musst einfach im steuerlichen Kontext vier wesentliche Punkte beachten. Das ist einmal die Wegzugsbesteuerung auf die Anteile. Die haben ja per se nichts mit der GmbH selbst zu tun, sondern die liegen bei dir als natürliche Person. Und du gehst ja ins Ausland. Also nimmst du die mit, musst du die Wegzugsbesteuerung im Griff haben. Dazu haben wir ja auch eine Übersichtsfolge oder eine Spezialfolge. Und dann müssen wir uns so ein bisschen die spezifischen Sachen anschauen. Du brauchst oder du solltest einen Geschäftsführer in Deutschland haben. Du solltest vor allem keine Betriebsstätte der GmbH im Ausland begründen. Und dann kannst du ein bisschen reinschauen, ob wir das steueroptimiert aufsetzen. Hängen wir eine Holding im Ausland drüber, damit wir die Dividenden gut steuergünstig aus der GmbH rausbekommen? Und arbeiten wir mit sogenannten Verrechnungspreisen, also Rechnungsfluss aus dem Ausland an die deutsche Gesellschaft, um die Gewinne dort anfallen zu lassen, ich möchte jetzt nicht von Gewinne verlagern, sprechen, dort anfallen zu lassen, wo sie aus Wertschöpfungssicht auch wirklich hingehören. Und das ist im Optimalfall natürlich das Unternehmen im Ausland, das weniger Steuern als in Deutschland zahlst und wo du dann lebst.
Jetzt muss ich nochmal einen Schritt vorher einhaken. Also ich wandere aus als Unternehmer, ich habe auf meine Anteile zahle ich Wegzugssteuer. Okay, soweit so klar. Jetzt, wie ist das mit, also ich habe einen Geschäftsführer da, ich soll keine Betriebsstätte im Ausland, aber die Wertschöpfung soll trotzdem im Ausland, da ist mich jetzt kurz abgehängt. Erklär mir das bitte nochmal.
Ja, die Wertschöpfung können wir auf zwei Unternehmen aufteilen. Das machen wir gleich.
Okay.
Die Betriebsstätte sollten wir nicht aufteilen. Können wir theoretisch aus, aber das würde ich vermeiden wollen. Und in der Regel ist es ja so, dass du aktuell vielleicht der einzige Geschäftsführer deiner deutschen GmbH bist. Und wenn wir aus internationaler Sicht draufschauen, dann möchten die Staaten natürlich gerne alle ein Stück von dem Kuchen abhaben. Der Kuchen heißt Gewinn und der Gewinn, auf den ist ein Steuersatz fällig und das spült Geld in die Steuern, in die Staatskasse der einzelnen Staaten. So, wie rechtfertigen das? Indem die einfach sagen, ja, bei uns erfolgt ein Teil der Wertschöpfung, die in deinem Unternehmen stattfindet. Du machst 100.000 Euro Gewinn und das ist natürlich jetzt im Detail super schwierig zu beschreiben, aber wenn da jetzt in deiner Konzerngruppe zwei Unternehmen beteiligt sind oder muss noch nicht mal, es kann sogar nur ein Unternehmen sein, aber Personen in unterschiedlichen Ländern beteiligt sind, dann wird in unterschiedlichen Ländern Wertschöpfung erbracht. Und dann wollen die das besteuern. Und damit da jetzt nicht einfach schon ab Tag 1, wo mal der Geschäftsführer oder im Zweifel irgendein Angestellter von dir im Ausland arbeitet, du da sofort in die Aufteilungsthematik kommst, haben die internationalen Staaten sich auf eine sogenannte Betriebsstätte, Permanent Establishment, geeinigt. Das haben sie definiert und da sind die Hürden auch in meinen Augen im Vergleich zu anderen Einkunftsarten relativ hoch, bis Wir machen mal ein ganz konkretes Beispiel. Du wanderst nach Zypern aus. Bis Zypern sagt, deine deutsche GmbH muss jetzt in Zypern Steuern zahlen, ist die Hürde relativ hoch. Eine Betriebsstätte kann sein, eine feste Geschäftseinrichtung, Ort der Geschäftsleitung oder eine Vertreterbetriebsstätte. Das sind so die drei relevantesten Punkte. Vertreterbetriebsstätte ist jemand, wenn jetzt für die deutsche GmbH jemand in Zypern ganzjährig im Kreis fährt und Vertrieb macht, im Zweifel verkauft die deutsche GmbH Staubsauger und das macht der Vertriebler in Zypern, ganzjährig fährt von Tür zu Tür und verkauft Staubsauger des deutschen Unternehmens. Weil mehr als 183 Tage ganzjährig, der schließt in, hat eine Vollmacht dafür, dafür Verträge in Zypern abzuschließen. Und dann sagt sich Zypern, ja toll, jetzt die Marge oder die Wertschöpfung ist zu 30% in Zypern, weil hier werden die Staubsauger verkauft. Betriebsstätte in dem Fall reicht dann aus und dann wird ein Teil in Zypern versteuert. Du mietest ein Büro für die deutsche GmbH in Zypern an, feste Geschäftseinrichtung. In diesem Büro muss man sich dann natürlich anschauen, welche Wertschöpfung wird in diesem Büro erbracht. Wenn da aber drei Leute sitzen oder sowas, die für die deutsche GmbH arbeiten, dann reicht das auch. Und in unserem Beispiel ist am wesentlichsten Ort der Geschäftsleitung. Wenn wir jetzt mal hart davon ausgehen, du bist der einzige Geschäftsführer, deutsche GmbH, du lebst 365 Tage in Zypern, wo sollst du bitte die Geschäfte der deutschen GmbH führen, als wenn nicht in Zypern?
Ja.
Und dann hängt das, wie gesagt, vom Einzelfall ab. Wenn du eine Ein-Mann-GmbH bist, dann würde der Ort der Geschäftsleitung in Zypern anzunehmen sein und dieser Betriebsstätte alles zuzuordnen sein, der komplette Gewinn. Das ist jetzt eher, das mag jetzt vielleicht auch der Impuls sofort kommen, das ist doch gar nicht so schlecht, zahle in Zypern weniger Steuern. Ich würde es aber niemals so gestalten. Grenzüberschreitende Betriebsstätten sind der Teufel, weil das wahnsinnig schwierig ist. Dann zahlt die deutsche GmbH eigentlich nur in Zypern Steuern und nicht in Deutschland, bringen Sie mal einen deutschen Finanzamt bei. Deswegen würde ich immer empfehlen, das über ein separates Unternehmen laufen zu lassen und zwei separate Unternehmen zu haben. Das ist, wie gesagt, das schauen wir uns als dritten Aspekt an. Wie gesagt, erster Aspekt waren die Anteile, Haken dran.
Ja.
Zweiter Aspekt ist jetzt Betriebsstätte im Ausland vermeiden. Und da bleiben wir jetzt nochmal kurz. Und deswegen.
Sorry, ich muss nochmal kurz einladen. Ersten Anteil habe ich verstanden. Zweites, Betriebsstätte im Ausland will ich vermeiden. Das heißt, ich möchte, dass das Unternehmen in Deutschland, also meine GmbH, die in Deutschland bleibt, möglichst autark läuft. Ich habe einen Geschäftsführer, der regelt da alles, der ist hoffentlich, macht er das auch gut. Das ist ja kein steuerliches, sondern ein führungstechnisches Thema. So, und dann machen die da ihr Ding. Mir gehört immer noch die GmbH, aber ich mache eigentlich nichts. Dann bin ich. Ich miete auch kein Büro mehr für die GmbH im Ausland an oder sonst irgendwas, sondern ich sitze hier in Zypern am Strand und gucke mal mit dem Fernglas rüber, ob auch alles läuft, aber sonst mache ich nichts. So, dann bin ich, was Betriebsstätte angeht, erstmal ziemlich safe. Richtig?
Wenn du das so umsetzen kannst, bist du ziemlich safe. Aber da müssen wir halt in der Praxis bei kleinen, mittleren Unternehmern in der Regel sagen, ist nicht ganz so einfach.
In der Praxis, weil ich erstmal diesen Geschäftsführer finden muss und so. Yes. Steuerlich ist es einfach, vielleicht aber, oder, ne?
Das ist das Zielszenario, was wir haben möchten, steuerlich.
Ja. Genau. Steuerlich ist es relativ einfach, in der Praxis, dass ich den überhaupt finde und dass das so läuft, ja, da bin ich bei dir. Das ist natürlich nicht so einfach.
Und wenn du ein Ein-Mann-GmbH bist, dann ist es natürlich wahnsinnig herausfordernd. Und wenn du jetzt natürlich irgendwie schon 20 Mitarbeiter hast und da vielleicht sogar schon angestellten Geschäftsführer hattest, das ist einfach.
Ja.
Und um da einfach nochmal ein paar Impulse reinzugeben, weil, also wenn es eine Ein-Mann-GmbH ist, brauchst du die in der Regel nicht mehr. Überleg dir im ersten Schritt mal, kann ich die zumachen und einfach komplett nach Zypern verlagern. Ja. Wenn du aber wirklich die brauchst oder das ist irgendwie, hast ein kleines Vertriebsteam in Deutschland und so weiter. Wir haben jetzt gerade schon Vertreterbetriebsstätte gelernt. Wenn das kleine Vertriebsteam in Deutschland fest für die zyprische Firma arbeitet, dann würde die zyprische Firma ja in Deutschland eine Betriebsstätte begründen. Also wollen wir nicht, deswegen behalten wir die deutsche GmbH als Vertriebseinheit. Und im besten Fall gehst du raus als Geschäftsführer. Und ich würde auch immer empfehlen, einen einzusetzen. Und in der Praxis ist es natürlich häufig Family and Friends. Dann ist es der Bruder, dann ist es die Mutter und so weiter. Das ist schon besser als nichts. Das ist formell auf dem Papier, ist es auch schon sauber. Und dann musst du internationales Steuerrecht, das sind immer zwei Staaten. Und du musst dir auch immer den Gegenspieler anschauen. Und ich hatte ja gerade gesagt, Deutschland hat jetzt kein wesentliches Interesse daran, eine Betriebsstätte im Ausland zu begründen und verliert da dann dort Besteuerungssubstrat. Kann schon sein, dass das mein Finanzbeamter auch in den Raum stellt, also nicht komplett negieren, aber weniger Risiko. Das andere Land ist der Gegenspieler. Und wenn das Spanien ist, dann ist das hart. Wenn das Zypern ist, dann geht das. Dann sind die mit der Mutter meistens einverstanden und dass du auch Geschäftsführer bleibst. Mit Spanien ist eigentlich die Empfehlung, geh raus aus der Geschäftsführung. Wenn das Dubai ist, dann besteht dort das Risiko auch in der Theorie. aber die werden jetzt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich keinen Riesenfass aufmachen. Also immer diese Frage stellen, wer ist der Gegenspieler? Und dann in der Praxis, wie gesagt, unser Best Case haben wir jetzt skizziert, du gehst aus der Geschäftsführung raus. Wenn das nicht möglich ist, wenn du Co-Geschäftsführer bleibst, dann würde ich empfehlen, dann geh wirklich in die Dokumentation. Vielleicht auch da kurz Exkurs, was machen Großkonzerne? Wenn jetzt Siemens nach Malaysia geht und dort eine Gesellschaft gründet, dann wollen die auch Kontrolle haben. Das heißt, die werden da jetzt nicht blind irgendwie in Malaysia Geschäftsführer einstellen, die sie überhaupt nicht kennen und denen riesig Geld geben und so weiter. Was die meistens machen, da ist dann ein Deutscher. Entweder die entsenden den, das geht natürlich auch, das ist einfacher. Aber oftmals ist dann noch ein deutscher Geschäftsführer dieser malaysischen Gesellschaft. Aber zwei Malaien sind Geschäftsführer. Und dann geht so ein bisschen der Dokumentations-Idioten-Ping-Pong los. Wenn der deutsche Geschäftsführer aus Deutschland was entscheiden möchte, der wahrscheinlich in der Praxis die meisten Entscheidungen trifft, dann schickt er an beide malaysischen Geschäftsführer eine E-Mail. Hey, ich würde jetzt das und das Grundstück anbieten, den und den Vertrag mit dem Kunden schließen, in meiner Rolle als Geschäftsführer. Seid ihr beide damit einverstanden? Dann schicken die einfach nur eine E-Mail zurück, yes, und dann ist da eine Sekretärin, die druckt das aus und legt es in Ordner ab. Also, aber es Beschaffungsmaßnahme, damit man im Finanzbeamten irgendwann mal den Ordner in die Hand drücken kann. Aber was du ja schon gemerkt hast, einer in Deutschland, zwei in Malaysia, Übergewicht in Malaysia. Und auch da, wir haben jetzt in einigen Folgen schon von Highlander-Prinzip gesprochen, das gilt hier jetzt nicht unbedingt, aber Ansässigkeit, aber immer von Übergewicht. Mhm. Immer auch von wie viele Tage in welchem Land du verbringst. Und da haben wir ja schon 66% Malaysia, 33% Deutschland. Dann kann man ganz viel machen auf der Ebene. Man kann aus deutscher Sicht dem im Ausland Gesamtvertretungsbefugnis geben. Das ist ein bisschen blöd oft, weil dann kann der nichts allein unterschreiben, sondern der andere muss mit unterschreiben. Aber das könnte man theoretisch machen, weil das würde den im Ausland abschwächen und dem im Inland Einzelverträgungsbefugnis geben. Man kann in die Verträge reinschreiben, dass der im Ausland so ein bisschen weniger Rechte hat. Also das muss man immer schon auch mit der Praxis abgleichen, dass das noch funktioniert. Der im Ausland, um wieder auf unser Malaysia-Beispiel zu kommen, der fliegt halt dann von mir aus auch viermal im Jahr nach Malaysia und hat da irgendwie eine Woche Meetings mit den beiden und es wird dann sauber dokumentiert und alles Mögliche. Reisekosten können natürlich abgerechnet werden.
Natürlich.
Dann werden von den 33%, der da ja eigentlich in Deutschland macht, kann man dann, wenn man das schön dokumentiert, dass er sagt, er während seiner Zeit in Deutschland macht er relativ wenig und holt sich immer die Absicherung von den Malaien. Während seiner Zeit in Malaysia, da ist er richtig aktiv. Also ist die Hälfte seiner Tätigkeit, er bringt er eigentlich in der Zeit, während er in Malaysia ist, präsent. Und dann sind wir ja nur noch bei der Hälfte, 16,667%. Und dann sind wir ja schon bei über 80% der geschäftsleitenden Tätigkeiten in Malaysia. Und im Gesetz steht, geschäftliche Oberleitung, wo das Übergewicht, die Mehrheit der geschäftsleitenden Entscheidungen getroffen wird. Und da haben wir in dem Beispiel die 80-20. Und das würde ich dann in der Praxis immer im Hinterkopf behalten, immer eine Dokumentation für erstellen, mir immer überlegen, okay, wenn ich jetzt meine Mutter in Deutschland habe und ich bin in Zypern, dann bin ich halt 6-mal im Jahr, 8-mal im Jahr in Deutschland und dokumentiere das immer sorgfältig. Wir machen Meeting-Protokoll, alle Entscheidungen werden da, ich versuche, wenn ich irgendwie...
Dann weiß ich die Entscheidung, kann ich nachweisen, die Entscheidungen werden, die Geschäftsleitung ist quasi in Deutschland. Ich wohne zwar nicht in Deutschland, aber ich komme zum Entscheidungentreffen dann immer dahin.
Genau.
Ja? Da wäre es natürlich einfacher, werden kein Telefon, keine E-Mail. Ne? Dann müsste ich da ja sogar, dann könnte ich sagen, hier,
Flugprotokoll. Die Gesetze sind halt alle vor Internetzeiten und das macht es so schwierig, in vielen Fällen das praktikabel umzusetzen.
Ja. Okay, das heißt, ich tue ein bisschen so, als gäbe es kein Telefon, kein E-Mail, kein Internet. Und ich würde zwar im Ausland leben, aber alle Entscheidungen muss ich dann vor Ort treffen, weil ich kann ja nur persönlich mit denen reden. Und dann ist, selbst wenn ich ausgewandert bin, die Geschäftsleitung weiterhin vor Ort in Deutschland, dann fällt zwar die Wegzugsbesteuerung an, die ist auf der privaten Ebene, aber dann bin ich sonst raus und kann meine GmbH behalten.
Genau. Also ich fasse nochmal zusammen. Der ungünstigste Fall ist, du bist der einzige Geschäftsführer und bleibst es auch.
Ja.
Das geht ja theoretisch auch, habe ich ja gerade, hast du schon gerade gemerkt, wenn du einfach dafür sorgst, dass über 50% der Entscheidungen in Deutschland fallen, aber dann ist er alle 2 Monate eine Woche und dann immer im Hinterkopf behalten, dass du nicht wieder unbeschränkt steuerpflichtig wirst. Mhm. Habe ich auch schon Fälle durchgekriegt, war aber hart. Also ungünstigster Fall würde ich nicht empfehlen. Das ist meistens der Fall von den Leuten, die schnell auswandern und sich zu wenig Gedanken machen und dann nach 1-2 Jahren auffallen, oh, das gibt's ja auch noch.
Ja.
je nach Gegenspieler im Ausland kriegen wir das in den Griff, aber wenn ich solche Fälle auf den Tisch kriege, versuche ich immer möglichst schnell das auch zu lösen, indem ich einen zweiten Geschäftsführer dazu nehme. Das ist der häufigste Fall. Das hat den Nachteil, da sprechen wir gleich drüber, dass die Frage ist, muss dieser Geschäftsführer noch eine Vergütung bekommen? Also du, der im Ausland lebt. Derjenige, der in Deutschland Geschäftsführer ist, der sollte immer eine angemessene Vergütung kriegen.
Ja.
Angemessene Vergütung. Auch da immer wieder die Frage, die ich natürlich nicht on point beantworten kann, weil ich nicht derjenige bin, der da jetzt sagen kann, also klar, außer du sagst mir, deine Mutter verdient 5.000 Euro und arbeitet auch 40 Stunden die Woche, das ist angemessen. Aber einer der Risiken, ein Geschäftsführer trägt Risiken, angemessenen Rolle und auch tätigen, angemessenen Rolle, angemessene Vergütung. Wenn man sagt, das ist in 5 Stunden die Woche erledigt und du kriegst 100 Euro die Stunde, dann bist du bei 2.000 Euro für den deutschen Geschäftsführer. Das ist, wie gesagt, ich kann dafür nirgendwo meine Hand ins Feuer legen, aber das ist schon recht stabil. So 1.000 Euro ist wahrscheinlich so die Grenze, die man so als ganz wenig Teilzeit angestellter Geschäftsführer haben wollen würde, weil man ja ab und zu mal unterschreiben muss, ab und zu mal was machen muss, mal zur Bank gehen muss, vielleicht eine Kündigung überreichen muss. Das ist natürlich auch übrigens ein Vorteil, wenn der Geschäftsführer in Deutschland ist, persönlich die Kündigung überbringen. Wenn du im Ausland bist, schwierig, immer mit Nachweis und so weiter. Das ist dann der Punkt, über die Vergütung von dir als Geschäftsführer, der im Ausland ist, sprechen wir gleich. Und der Best Case ist, du bist nicht mehr Geschäftsführer. Das hat halt eher handelsrechtliche Folgen. Ein Geschäftsführer ist immer ein bisschen blöd. Was passiert, wenn, müssen wir immer drüber reden, was passiert, wenn der morgen vom Bus läuft? Dann ist im Worst Case deine GmbH handlungsunfähig. Dann musst du über das Amtsgericht gehen, wieder einen Geschäftsführer einbestellen und so weiter. Das ist recht komplex. Immer besser, wenn da zwei sind, die, scherzeshalber sagt man ja oft, ja, zwei Geschäftsführer eines Unternehmens dürfen niemals den gleichen Flieger, dass halt die GmbH handlungsfähig bleibt. Und manchmal mit Recht, oftmals vielleicht auch nicht unbedingt notwendig, hat der Auswanderer auch so ein bisschen das Gefühl von ja, Kontrolle abgeben. Ich will jetzt nicht sagen Kontrollverlust, wenn er aus der Geschäftsführung rausgeht. Aber das ist der Best Case, weil das ist für mich steuerlich am einfachsten umzusetzen. Geringstes Risiko, am meisten Spielraum in der steuerlichen Gestaltung.
Okay. Best Case, ich setze einen Geschäftsführer ein, gehe raus, genieße die Sonne.
Genau.
Second Best Case, ich setze einen Geschäftsführer ein, fliege immer mal wieder nach Deutschland und treffe die Entscheidungen dort.
Genau, dann behalten wir das Übergewicht ganz klein in Deutschland.
Das Übergewicht ganz klein in Deutschland ist und tu mal so, als gäbe es kein Telefon. Ja. Schlechtester Case, ich bleibe Geschäftsführer und arbeite aus dem Ausland.
Ja, kann ich nicht empfehlen, weil du wirst auf jeden Fall Gegenwind vom Finanzamt kriegen, auch vom Deutschen. Man kann das schon wegkriegen, aber man kann es halt nicht garantieren. Genau.
Okay.
Ja, und dann können wir anfangen, Steuern zu optimieren. Und da haben wir jetzt, wie gesagt, noch die zwei Topics offen. Verrechnungspreise und im grenzüberschreitende Strukturierung. Und Verrechnungspreise ist das Game der Großen. Und da haben wir im Wesentlichen zwei Optionen. Ich nenne das eine Routine-Option und Entrepreneur-Option. Routine-Option ist relativ trivial. Du hast bisher in Deutschland als Geschäftsführer 120.000 Euro verdient. Du übst die Tätigkeit zukünftig im Ausland aus. Also kannst du da kannst du natürlich jetzt dann entscheiden, ob du Gehalt bekommst weiterhin oder ob du das über eine Auslandsgesellschaft laufen lässt. Es ist immer einfacher, das über eine Auslandsgesellschaft laufen zu lassen wegen Sozialversicherung und weil du sonst die Steuer zwischen Deutschland und dem anderen Land aufteilen musst und so weiter. Da müssen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber damit du die 120.000 über deine Auslandsgesellschaft komplett abrechnen kannst an das deutsche Unternehmen, solltest du auch nicht mehr Geschäftsführer sein. Sonst ist ja gerade die Frage, die ich schon mal anskizziert habe, es ist eigentlich nicht fremdüblich angemessen, fremdüblich sagt man in dem Kontext immer, aber so was würden fremde Dritte vereinbaren, dass ich unentgeltlich Geschäftsführer bin und parallel dazu irgendwie noch als Dienstleister eine Vergütung von 120.000 Euro bekomme. Das würde man in der Praxis eigentlich nie so machen, sondern ein Geschäftsführer würde immer eine Vergütung wollen. Also müsste man wahrscheinlich dann in der Praxis die 10.000 Euro im Monat aufteilen, 2.000 Euro Geschäftsführergehalt, 8.000 Euro Abrechnung. Und warum wollen wir eine Abrechnung haben, um das einfach auch mal abzuschließen? Gehalt ist eine andere Einkunftsart als Rechnung für das Unternehmen. Und die wird im internationalen, oder die ist, das beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Das Gehalt ist im Umfang der Ausübung in Deutschland beschränkt steuerpflichtig. Heißt, die 2.000 Euro müsstest du wahrscheinlich auch mehr oder weniger vollständig in Deutschland versteuern, weil du ja sagst, ich die Ausübung von meiner Geschäftsführungstätigkeit mache ich meistens in Deutschland. Und das können wir uns einfach sparen, indem du nicht mehr Geschäftsführer bist, wir kein Gehalt zahlen, sondern das komplett über Rechnung laufen lassen. Und das ist einfach einfacher.
Was steht in der Rechnung da drin? Ist das irgendwie Beratung oder was?
Es sind Leistungen, die nichts mit Geschäftsführung zu tun haben, weil du bist ja kein Geschäftsführer mehr.
Ja.
Aber es ist einfach Consulting, Strategieberatung, Marketing, alles. Alles, ja. Was du eben, was jetzt nicht konkret geschäftsführend ist, machst. Und das ist relativ einfach in der Praxis auch umzusetzen. Und da merkst du ja auch schon, da sparst du schon Steuern. Mhm. Und wenn du auf die 120.000 Euro, wenn wir jetzt mal ganz platt sagen, du sparst da 30%, was in den meisten Setups immer mehr oder weniger möglich ist, dann reden wir ja da schon von über 30.000 Euro im Jahr.
Mhm.
Und weil das ist ja im Grunde, an was musst du es messen? Fremdüblich. Wenn ich jetzt irgendwie einen Unternehmensberater beauftragen würde, einen Marketer, was auch immer ich mache, einen Recruiter, dann muss ich dem ja auch Geld bezahlen. Also kann ich da jetzt keine Mondpreise zahlen. Also ich kann da jetzt nicht sagen 10.000 Euro Tagessatz oder sowas, außer das ist irgendwie gerechtfertigt, sondern es muss fremdüblich gerechtfertigt sein.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, in diesem Routine-Case 120, 150, vielleicht sogar 200.000 im Jahr, wenn du vorher schon ein Geschäftsführergehalt von 30.000 im Monat hattest und das war angemessen, weil ihr eben so viel Millionen Umsätze hattet und so weiter, dann kannst du das auch machen, fremdüblich.
Mhm.
Und in dem Umfang kannst du es relativ leicht verlagern. Und wir haben ja auch in einer der vorherigen Folgen schon gelernt, was für Wegzugsteuern wir haben. Das ist eine Funktionsverlagerung, die da passiert. Weil da geht ja eine Funktion aus der deutschen GmbH in die Zypern Limited.
Ja.
Die Funktion umfasst halt nur diese begrenzten Aufgaben, die du machst.
Mhm.
Und weil das Ganze Routine heißt, da ist kein IP, keine immateriellen Wirtschaftsgüter enthalten. Da gehen im Grunde auch keine Risiken und so weiter auf die Zypern Limited über. Deswegen ist so eine Routineverlagerung, da sind keine Werte enthalten. Das ist nichts anderes, als wenn ich einen Mitarbeiter ins Ausland schicke und der aus dem Ausland arbeitet.
Ja.
Die Wertschöpfung, und da haben wir ja auch schon gesprochen von, die Wertschöpfung bleibt im Wesentlichen in Deutschland. Es ist wirklich darauf begrenzt, dass du dein vorheriges Gehalt, das man natürlich auch da nochmal erhöhen kann, wenn es angemessen ist, zukünftig im Ausland erzielst. Und das ist auch angemessen, weil die Wertschöpfung für diese Tätigkeit ist im Ausland.
Mhm.
Aber der wesentliche Gewinn bleibt in Deutschland.
Mhm.
Und das ist so, das, und da hast du jetzt auch schon gemerkt, die Steuerersparnis, die dahinter steht, ist da, aber die ist nicht riesig. Mhm. Weil wenn du halt 1 Million Gewinn in Deutschland machst, der bleibt in Deutschland. Mhm. Es geht nur um deine 250.000 Euro Gehalt, die dann im Ausland sind. Auch da, 250.000 Gehalt, machst du halt auch schon 50.000, 60.000 Euro Steuerersparnis.
Mhm.
Aber die wesentliche Steuer zahlst du weiter in Deutschland.
Mhm.
Und die kriegst du raus über das Entrepreneur-Modell. Und da wird es halt dann wieder komplex.
Okay, das heißt, wie ich bis jetzt verstehe, ist, ich sollte einen Geschäftsführer in Deutschland haben, ich sollte gucken, dass die Wertschöpfung weiter da bleibt. Und jetzt, das hat mich jetzt so ein bisschen enttäuscht, so ganz viel bringt es mir nicht. Erstmal zumindest jetzt, weil den Gewinn muss ich trotzdem in Deutschland versteuern.
Genau. Ja, also das ist halt das, wo ich sage, wir kriegen jeden raus. Und jeder spart auch Steuern.
Mhm.
In einem Umfang zumindest, damit mindestens mal die Kosten bezahlt sind, die mit dieser ganzen Beratung in Deutschland, Beratung im Ausland und so weiter involviert sind. Und wenn das 2-3 Jahre geht, ist die Steuerersparnis auch höher.
Mhm.
Wenn du wirklich Steuern sparen willst, dann müssen wir auch die Wertschöpfung ins Ausland verlagern.
Mhm.
Und da wird es halt dann wieder komplex. Also da haben wir ja schon in anderen Folgen drüber gesprochen. Ich hatte ja gerade von der Routine-Funktionsverlagerung geredet. Jetzt reden wir von der fast vollständigen Funktionsverlagerung. Jetzt rede ich auch von einer Entstrickung. Jetzt verlagere ich, je nachdem, was du eben machst, und in den meisten Fällen ist es so, dass wir die Vertriebsgesellschaft in Deutschland lassen. Dass wir eben sagen, wir treten als deutsche GmbH auf, wir stellen unsere Rechnungen an die Kunden über eine deutsche GmbH, aber die Arbeit wird eigentlich von der Zypern Limited erbracht, weil dort sitzt der Gründer, vielleicht ist noch ein Teil des Teams dann dort, vielleicht ist das Team auch Freelancer, die er dort hat und wie auch immer. Und du hast dann eine Marke, du hast dann Know-how, du hast dann eine Domain.
Ja.
Also wie gesagt, Kundenstamm klammer ich mal aus, weil den würde ich in Deutschland lassen bei einer Vertriebsgesellschaft. Aber fast alles nehme ich mir ins Ausland. Und da haben wir ja auch schon drüber geredet in anderen Folgen. Was ist das wert, was ins Ausland geht? Und das überspringen wir jetzt einfach mal. Wir sagen mal, das war 100.000 Euro wert. Dann zahlst du dafür halt auf Ebene der deutschen GmbH 30% Steuer. Aber dann ist es im Ausland. Und dann ist es tatsächlich so, dass die deutsche Gesellschaft nur noch diese Routineaufgabe hat. Vorher hatte die zyprische Gesellschaft. Ja. Routinevertrieb, Limited Risk Distribution nennt man das im Fachjargon. Genau das macht Apple. Genau so verkauft Apple seine Handys in Deutschland. Mit so einer Gesellschaft, die nur ganz wenig Risiken hat, die nicht Owner vom IP ist, die nicht Owner der Marke ist. Also bekommt diese deutsche Gesellschaft einen angemessenen Gewinn, der ist in der Regel stabil und immer ein Gewinn, weil die Risiken liegen ja im Ausland. Das heißt, wenn deine Unternehmensgruppe Verluste macht, müssen die auch im Ausland entstehen. Aber wenn deine Unternehmensgruppe signifikante Gewinne macht, sind die angemessen im Ausland zu verorten, weil das IP, der Wert, die Wertschöpfung, die erbringst du und diese immateriellen Wirtschaftsgüter und all das, was eben damit zusammenhängt, aus dem Ausland heraus. Mhm. Was ist eine angemessene Vergütung? 1-5% vom Umsatz, EBIT-Marge. Und da merkst du es schon, wenn wir jetzt wieder in das Beispiel gehen, 100.000 Euro Gewinn, den wir verlagert haben, 1 Million Umsatz, 3% sind 30.000, dann bleibt 30.000 Gewinn in Deutschland und 70.000 Gewinn in Zypern. Und das ist jetzt noch ein Fall, wo wirklich viel, also da haben wir jetzt nur 10% Marge, wenn wir jetzt mal 30% Marge haben, dann würde Deutschland nach wie vor 30.000 kriegen, dann würde aber in Zypern 270.000 Gewinn anfallen. Also das ist schon vom Verhältnis so, passt es dann schon. Mhm. Und da ist halt die eine große Herausforderung, die Wegzugssteuer durch diese Verlagerung ins Ausland. Umso früher du das machst, umso einfacher. Umso später, dass du in deiner Unternehmerlaufbahn machst, in der Phase des Aufbaus deines Unternehmens, ist es eher dann die Frage, ist ein Investment Case. Was kostet es mich, mich in Deutschland einmal freizukaufen, um dann langfristig Steuern zu sparen?
Okay. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen, ob ich es richtig verstanden habe, was jetzt doch ein sehr, sehr komplexes Thema. Also, wenn ich als Anteilseigner einer deutschen Kapitalgesellschaft auswandere, ist in der Regel immer Wegzugssteuer. So, private Ebene, Punkt. Wie ich das jetzt verstanden habe, kann ich ja aus zwei verschiedenen Gründen auswandern. Ich kann sagen, ich will einfach woanders leben, weil ich es geil finde. Und deswegen meine GmbH halt behalten, weil läuft eigentlich alles. Aber es geht um mein persönliches Glück, sage ich jetzt mal. Und mir geht es gar nicht so um Steuern sparen in erster Linie, sondern das nehme ich dann gerne mit. Dann Geschäftsführer. Und entweder vom Strand aus mal mit dem Fernglas rübergucken oder halt es so machen, dass ich regelmäßig rüberfliege und dann eben die Betriebsstätte da bleibt. Da spare ich jetzt, was mein Gehalt quasi angeht, gut steuern, aber das war es dann eigentlich auch.
Genau.
Na, so, also da wäre dann die Motivation wahrscheinlich eher das persönliche Glück, eine persönliche Lebensentscheidung und weniger Steuern optimieren. Dafür machen es dann wahrscheinlich die wenigsten. Nehme ich mal an.
Nein, würde ich gar nicht sagen. Das kommt wirklich darauf an, wie viel Geld du schon verdient hast. Hm. Also ich sage mal so, bis 7-stellige Umsätze, vielleicht sogar auch Gewinne, nee, ich würde sagen Umsätze, geht es fast immer um Steueroptimierung. Ab 8-stelligen Umsätzen, wenn die Unternehmer ab 5 Millionen, vielleicht sogar 10 Millionen Vermögen haben, dann ist es den Steuern egal. Dann wollen die nur Peace.
Ja.
Dann sagen die, boah, ich lasse lieber in Deutschland und bevor ich mich mit denen anlege und im Worst Case irgendwie in den Knast gehe, das ist alles nicht wert. Mhm. Ich habe 5 Millionen, ich habe 10 Millionen, ich muss kein Leben im Luxus mit Saus und Braus, das macht sowieso nicht glücklich. Ich kriege das Geld in meinem Leben nicht mehr durch. Ich will aber unbedingt im Ausland leben und ich weiß, dass es diese ganze Thematik in Deutschland gibt.
Ja.
Bau mir eine Lösung, dass ich entspannt auswandern kann. Steuern muss nicht Fokus sein, Rechtssicherheit muss Fokus sein, ich muss easy sein. Für die Leute machen wir das.
Richtig. Und dann ist ja wieder die persönliche Lebensentscheidung.
Yes.
Das ist ja dann der Hauptgrund. So. Ja. Und dann, und da bin ich jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Dann gibt es den, wo ich sage, ich will die GmbH aus irgendwelchen Gründen behalten, zum Beispiel wegen dem Namen oder als Vertriebs-GmbH und so weiter. Und ich will nicht nur im Ausland leben, sondern ich will auch wirklich Steuern sparen und die GmbH behalten. Dann gucke ich, dass ich möglichst wenig in Deutschland lasse, zum Beispiel jetzt nur den Vertrieb und möglichst viele Funktionen, auch wenn dann natürlich wieder Wegzugssteuer ein Thema ist, möglichst viele Funktionen ins Ausland bringe. Mitarbeiter, meine eigene Arbeit und so weiter und so fort. Das heißt, ich versuche, dass dann möglichst viel Wertschöpfung und Betriebsstätte im Ausland ist und möglichst wenig in Deutschland bleibt.
Yes.
Und dann kann ich auch einen Großteil des Gewinns zumindest im Ausland quasi erwirtschaften und auch besteuern lassen. Und ein Teil wird halt dann trotzdem in Deutschland bleiben. Also ganz drumherum komme ich
nicht. Ein kleiner Teil, aber der ist tatsächlich, wenn die Struktur dann wirklich gut aufgesetzt wird und wenn du gut Geld verdienst, ist der marginal. Dann ist es keine 5% von deinem Gesamtgewinn. Ja. Und ja, wenn das Ziel für uns ist, die deutsche Firma zu behalten, ist das auch das Ziel Game. Mhm. Man kann, wie gesagt, das sind eigentlich zwei Hauptdinge. Wir hatten jetzt schon Vertriebsgesellschaft. Die andere wäre, dass ich eben zwar den Vertrieb über meine Zypern Limited laufen lasse. Das wäre übrigens auch nochmal eine ganze Ecke einfacher, aber halt noch 10 Mitarbeiter in Deutschland habe, die bestimmte Sachen routinemäßig für mich erledigen. Und dann kaufe ich die einfach mit einem kleinen Gewinnaufschlag aus Deutschland zu. Mhm. Aber die Wertschöpfung erfolgt im Ausland. Mhm. Und ja, absolut legitim. Das ist das, was so ein bisschen größere Unternehmer machen. Und umso früher du die Struktur baust, umso einfacher natürlich, weil
ja,
bei solchen Unternehmen reden wir eigentlich immer von einem gewissen Wert. Mhm. Meistens, zumindest die Fälle, die ich immer mache, sind es schon stark personengetriebene Unternehmen. Und die Person geht ins Ausland. Derjenige, der das 5 Jahre in Deutschland aufgebaut hat, will es eben die nächsten 5 Jahre im Ausland weiter betreiben. Und dann ist es auch absolut legitim, dass es am Ende ab dem Zeitpunkt, wo er im Ausland ist, wesentlichen der Gewinn im Ausland anfällt. Weil hätte der das, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen banal, aber wäre einfach 5 Jahre früher ausgewandert, hätte er die ganze Chance gar nicht. Dann wäre es ganz trivial, das von Anfang an so im Ausland zu erschaffen.
Okay. Also, ich habe verstanden. Erstens, ja, ich kann meine GmbH behalten und auswandern und auch aus dem Ausland führen. Die erste Frage ist, ergibt es überhaupt Sinn? Bei einer Ein-Mann-GmbH wahrscheinlich eher nicht. Da, ne, so,
also wirklich einen absoluten Ausnahmefall.
Das ist dann die absolute Ausnahmefall. Also da lieber zumachen und wirklich das Unternehmen im Ausland. So, und dann ist die zweite Frage, was ist meine Motivation? Ist meine Motivation einfach im Ausland leben und möglichst keinen Stress haben, Geschäftsführer einsetzen, gut ist? Oder im Ausland leben, weil ich es persönlich möchte und die Entscheidungen zumindest in Deutschland treffen, damit ich keine Betriebsstätte im Ausland gründe. So, das ist steuerlich jetzt nicht so super attraktiv. Mein Gehalt wird besser, aber auf Unternehmensebene bringt mir das nicht viel. Oder ich sage, ich mach's, weil ich wirklich, ich will auch auswandern, weil ich sage, ich will wirklich Steuern sparen. Ich will, ne, so, und ich brauche aber noch die deutsche GmbH. Dann mache ich eine Funktionsverlagerung von möglichst viel ins Ausland, habe eine Betriebsstätte im Ausland und kann einen Großteil des Gewinns dann auch im Ausland besteuern lassen und habe trotzdem noch meine deutsche GmbH.
Genau.
Okay.
Und dann gibt es noch einen vierten Schritt.
Den verdammt. Ich dachte, ich habe es verstanden.
Also, du hast es vollkommen verstanden. Aber wenn wir halt, wenn wir einfach Steuern sparen, dann machen wir es ganz richtig. Okay. Wir zahlen ja noch ein paar Steuern in Deutschland gerade. Vielleicht ist die GmbH sogar auch ein bisschen was wert. Wenn wir irgendwann mal alles verkaufen, dann kriege ich vielleicht natürlich einen Großteil für das Unternehmen im Ausland, wo die Hauptwertschöpfung erfolgt, aber auch einen kleinen Teil für die deutsche Firma. Und wir haben ja auch gelernt, da fallen ja jetzt 30.000, 50.000 Gewinn im Jahr an. Das kumuliert sich ja. Das sind ja dann auch irgendwann mal ein paar sechsstellige Beträge. Mhm. Und die möchte ich ja natürlich dann, die werden in Deutschland versteuert, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, alles okay. Aber ich möchte nicht noch unbedingt die Dividenden besteuern. Ich möchte nicht eigentlich den Veräußerungsgewinn versteuern, wenn ich den dann irgendwann erziele. Und in den meisten Fällen gehen wir da über die Wegzugsbesteuerung und versuchen, die einfach so klein wie möglich zu kriegen. Die Wegzugsbesteuerung ist eine fiktive Veräußerung. Wieso nur fiktiv veräußern? Wir können auch echt veräußern. Wir können auch umstrukturieren. Innerhalb Europas geht auch ein qualifizierter Anteilstausch.
Ein was?
Ich kann innerhalb Europas steuerneutral umstrukturieren. Das ist die Quintessenz, wenn es alles richtig passt. Also mache ich eine grenzüberschreitende Holdingstruktur. Ich hänge meine deutsche GmbH unter meine Zypern Limited. Ich hänge meine deutsche GmbH unter meine Dubai LLC und kann dadurch dann auch noch die Dividendenbesteuerung mit Zypern auf 0% bekommen oder zumindest auf 15% mit Dubai. Ich kann die Veräußerung auch steuerfrei realisieren. Also das ist in dem Modell, in dem Entrepreneur-Modell, wo wir sowieso die wesentlichen Gewinne sowieso schon im Ausland haben, ist das so ein bisschen optional. Wenn ich es machen würde, würde ich es zeitnah mit der Auswanderung machen, wahrscheinlich unmittelbar danach, um einfach diese ja, grenzüberschreitende Konzernstruktur aufzubauen. Auch das ist Game of the Großen. Wenn ich im Routine-Modell bin, sowieso, weil dann fallen ja sogar noch die großen Gewinne in Deutschland an. Dann will ich die ja zumindest steuergünstiger ins Ausland ziehen. Mhm. Da gibt es jetzt noch mal ganz viel, was wir spielen können. Wir können, was zum Beispiel auch mega cool ist, wenn ich eine GmbH und Co. KG in Deutschland gemacht habe, um die Wegzugsbesteuerung zu vermeiden, dann kann ich die auch in eine Zypern Limited einbringen, um dann auch wieder die Steuerlast um 25% zu reduzieren. Da können wir, wie gesagt, eine separate Folge machen, grenzüberschreitende Strukturen, wenn es dich interessiert, weil da wird es dann schon wirklich steuernerdig. Das ist nochmal von Verständnis einfach nur eine Stufe komplexer. Das Verrechnungspreise was wir jetzt mit Gewinnverlagern besprochen haben, das ist sehr, da kannst du sehr mit betriebswirtschaftlichem Verständnis rangehen. Einfach, was ist angemessen, dass ich wo was als Gewinn erziele. Strukturen sind sehr rechtlich getrieben, sehr gesellschaftsrechtlich getrieben. Das ist von dem Standpunkt her juristisch betrachtet nochmal schwerer zu verstehen. Aber auch da gibt es geile Sachen, die wir spielen können.
Ich sehe schon Machen die Freude in deinen Augen, ja? Die Dopaminausschüttung.
Aber du hast ja gerade gemerkt, jeder kann auswandern und jeder kann Steuern sparen.
Ja. Es ist möglich, man muss nur wissen, wie.
Yes.
Okay. Super, danke dir.
Gerne.
Du kannst zwei Dinge jetzt tun. Erstens, du kannst uns unterstützen, indem du ein Like da lässt und subscribest, damit wir einfach bekannter werden. Und das Zweite, was du tun kannst, ist in deinem Interesse. Du kannst in unsere Community kommen. Da kannst du die Fragen stellen, die wir vielleicht noch nicht beantwortet haben und die wir in die nächsten Folgen einbauen. Du kannst dich mit Gleichgesinnten vernetzen, die sich ebenfalls mit dem Thema und auseinandersetzen und so weiter und so fort. Und du hast jetzt also zwei To-Dos, wenn du es noch nicht gemacht hast. Danke dir und ciao.